NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Heute mit Miron Tenenberg. Das jährliche Limut-Festival findet in diesem Jahr zum 20. Mal statt. Dort geht es um jüdisches Lernen, Gemeinschaft und natürlich, wenn viele jüdische Menschen zusammenkommen, um die diverse und vielfältige jüdische Kultur. Aus dem Hebräischen übersetzt bedeutet Limut Lernen. Das versteht sich im jüdischen Kontext eines gemeinschaftlichen, offenen und neugierigen Lernens, unabhängig von Alter, Vorwissen oder religiöser Ausrichtung. Und darum geht es dann auch. Alle können lernen, lehren und damit etwas beitragen. Es gibt Vorträge, Workshops, interaktive Formate, Konzerte, Sport, Familien und verschiedene Schabbat-Angebote und das sogar mehrsprachig. Gestern hat Limut mit einer Rekordteilnehmendenzahl begonnen. 400 Menschen treffen sich im nordhessischen Bad Wildungen. Ich habe davor mit David Shapiro aus dem Vorstand gesprochen und ihn gefragt, wie sich das diesjährige Limut-Festival von früheren Ausgaben unterscheidet.
Dieses Jahr ist ein sehr besonderes Jahr. Wir feiern, also wir, der Verein der Limut e.V., feiern sein 20-jähriges Bestehen. Seit 20 Jahren findet Limut als Idee in Deutschland statt. Und das ist ein großer Meilenstein für uns. Wir feiern das im großen Stil. Wir haben eine Rekordanzahl von Teilnehmern und wir haben ein wirklich hochkarätiges, einzigartiges Programm mit Beiträgen zu allen möglichen Themen, die einen modernen Juden in Deutschland so interessieren.
Vom Challah-Workshop über lokale Rundgänge oder Diskussionsrunden, ob Psalmen heilsame Wirkung entfalten können, haben Sie ja eine Menge auf dem Plan. Was interessiert also moderne jüdische Menschen?
Ja, also das Thema Israel und Zionismus ist ganz groß. Das interessiert sehr viele. Das wird offen diskutiert und debattiert und es kommen unterschiedliche Perspektiven. Das ist auch etwas, was Limut ausmacht. Wir sind eine offene Plattform für vielfältigen Austausch zu allen möglichen Themen.
Aber wie gehen Sie auf dem Festival mit kontroversen oder sogar polarisierenden Themen um?
Ja, also bei Limut ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial für Spannungen, wenn kontroverse Themen auf den Tisch kommen. Aber bei Limut wollen wir auch, dass diese kontroversen Themen besprochen werden, denn wir sehen uns als Plattform eben, um das Besprechen dieser wichtigen Themen zu ermöglichen innerhalb der Community. Deswegen sehen wir uns auch als ein innerjüdisches Event, ein safer Space für alle, die sich jüdisch verstehen. Und wenn es zu Spannungen kommt, dann gehen wir das ganz ruhig an. Wir lassen jeden aussprechen. Jede Meinung darf gehört werden. Und wir hoffen sehr, dass man sich am Ende trotz Spannungen beim Essen ein Lächeln schenkt. Und das ist, was uns verbindet.
Wie sehen denn solche Spannungen, wie Sie es nennen, aus? Können Sie vielleicht ein Beispiel nennen?
Letztes Jahr gab es eine sehr große Session. Also es waren, glaube ich, viel mehr Leute als gedacht. Also wir mussten schon sehr viele Stühle ranschieben. Und es ging irgendwie um Toleranz zwischen unterschiedlichen Communities, migrantische Gesellschaft, Ursprung von Antisemitismus, Antisemitismus von rechts, Antisemitismus von links, Inklusion, dies, das. Und ja, da gab es dann eine Meinungsverschiedenheit. Natürlich, wie sonst. Die eine Person meinte, der Antisemitismus kommt von links und die andere Person meinte, der Antisemitismus kommt von rechts und die andere Person, es gab auch noch eine dritte Person, der meinte, nein, sie kommt aus der migrantischen Community, aus der arabischen Community, und das wurde dann heiß diskutiert, wie es ist tatsächlich. Und das Interessante war, dass also der Präsenter, die Präsenterin ist in dem Fall, war mit sehr breit gestützten, also datengestützten Fakten. Und die Interpretation dieser Fakten war dann das, was die Spannung erschaffen hat. Aber also es waren auch mehrere Leute aus dem Team dort und wir haben dann nach so 5 Minuten gesagt, okay, es ist jetzt die Session von der Präsenterin. Sie darf jetzt entscheiden, wie es weitergeht. Man kann gerne diese kontroversen Sachen diskutieren, wenn sie das möchte, aber sie hat ein Programm und sie hat einen Plan für die Session und das möchten wir respektieren. Genau. Und eine Person ist dann gegangen, was auch okay ist. Man muss sich nicht beteiligen. Und ja, alle anderen haben es dann auch respektiert und Nipko Zentren konnte ihre Session weiterführen.
Vor 3 Jahren habe ich mit Frauke Ohnholz gesprochen. Sie gehörte der ersten Generation der Limudniks an und hat sich 15 Jahre für das Festival engagiert, bis sie dann 2023 den Vorstand übernommen haben. Für Frauke Ohnholz jedenfalls hat den Zauber des Festivals das Menschende ausgemacht, wie sie selbst sagte.
Und für mich ist das Besondere an Limud das Dazwischen. Eine tolle Vorlesung kriege ich an der Universität, ein tolles Seminar, einen tollen Workshop kriege ich überall. Aber das, was in der Pause dazwischen passiert, das, was beim Frühstücken passiert, das, was beim Abendessen passiert oder was danach passiert, das ist das, was es eigentlich ausmacht. Nämlich, dass es keine Trennung gibt zwischen Präsentern und Teilnehmern, sondern dass im Grunde genommen alle das gemeinsam organisiert haben.
Und man sich deswegen oft auch in unterschiedlichen Rollen wieder trifft. Im Prinzip sei es ein niedrigschwelliges Angebot und so käme es, dass die Diskussion und Gespräche an anderer Stelle einfach weitergeführt werden würden. Herr Shapiro, was gibt es eigentlich für Sessions und Workshops bei Ihnen? Gibt es zum Beispiel auch eine thematische Ausrichtung oder ein Motto für das Festival?
Ja, also wir haben Workshops und Sessions zu allen möglichen Themen. Es gibt Lesungen, Filmvorführungen, praktische Sessions, wie man ein Talit, so ein Gebetsschal, sich selbst herstellt. Es gibt Sessions zu historischen Themen, zu aktuellen gesellschaftlichen Themen. Wir haben Panels, es gibt offene Diskussionsrunden, Gesangsworkshops. Ja, es gibt vor allem ein bisschen, und das ist auch, was Limud so besonders macht. Wir haben kein Motto, wir haben jetzt kein Leitthema, woran sich alle Sessions orientieren müssen, was das so einengt, sondern es ist wie so ein Studium Generale, kann man so sagen, in allen jüdischen Themen. Und das Besondere ist wirklich, dass ja 90% der Sessions kommen von den Teilnehmern selbst. Also unser großes Motto ist, jeder lernt von jedem, jeder ist Lernender und jeder kann Lehrender sein. Man muss jetzt kein Doktor, Professor, Rabbiner, whatnot sein, um einen inhaltlich wichtigen und wertvollen Beitrag zu leisten zu dem Festival.
Sie haben in diesem Jahr auch den jüdischen Sportverband Maccabi mit im Boot. Da hat sich etwas verändert, oder?
Ja, man muss sich halt breit aufstellen. Wir haben im Feedback der letzten Jahre einen großen Wunsch auch gehört, dass es mehr Sessions zu Bewegung geben soll. Deswegen haben wir jetzt eine Kooperation mit Maccabi, wo es dann auch viele Sessions draußen gibt, wo man sich einfach zusammen in Gemeinschaft bewegen kann. Atemübungen, Yoga, alles Mögliche. Und ja, das holt auch die säkularen Juden ab, die nicht wirklich was mit Religion anfangen können. Ich würde sagen, sogar die meisten Sessions haben nichts mit Religion zu tun. Und wenn, dann ist das sehr offen und inklusiv gestaltet. Also man muss jetzt nicht ein Experte in allen jüdischen Religionsbelangen sein. Es wird alles sehr niederschwellig vorbereitet und für alle zugänglich gestaltet.
Vor 3 Jahren haben Sie den Ehrenamtspreis für jüdisches Leben in Deutschland erhalten. Das Ehrenamt ist bei Limud ein zentraler Punkt, denn die Vortragenden oder Präsenter, wie Sie es nennen, bekommen für die Sessions, die Sie anbieten, kein Honorar, stimmt's?
Genau, ja. Also der Großteil der Präsenter, also sind reguläre Teilnehmer, die bekommen kein Honorar oder Entschädigung dafür. Genau, das ist ihr ehrenamtlicher Beitrag zu dem Festival. Das ist sehr wichtig. Also wir haben das Team, das das ganze Jahr über das Festival plant. Und wir haben natürlich alle Präsenter, die dann während des Festivals das Programm gestalten. Die sind natürlich ein sehr wichtiger Teil des Ganzen. Und ihre ehrenamtliche Arbeit schätzen wir auch sehr. Es gibt einige Präsenter, meistens Künstler. Es ist deren Berufung. So verdienen sie halt ihr Geld. Da zahlen wir ein kleines Honorar, aber auf jeden Fall nicht etwas, wie es auf dem Markt wäre. Also das ist dann auch ganz klar. Diese Künstler, also sie sagen uns, wir brauchen eine gewisse finanzielle Wertschätzung unserer Arbeit, weil das unsere Arbeit ist. Aber unser ehrenamtlicher Beitrag ist eben, dass wir nicht den Marktpreis hier verlangen, sondern genau, wir spenden auch sozusagen unseren Fleiß und unsere Zeit in dieses wichtige Projekt. Genau.
Sie werden von mehreren hundert Leuten besucht, was natürlich auch für hohe Ausgaben sorgt. Wie finanziert sich das Festival?
Ja, wir sind seit 20 Jahren unabhängig. Wir sind deswegen auch stark angewiesen auf Förderung von allen möglichen Quellen. Der Zentralrat der Juden ist ein großer Unterstützer seit Tag 1. Und ja, natürlich verkaufen wir unsere Festivaltickets und versuchen dort auch immer einen sehr zugänglichen Preis zu ermöglichen mit einer, ja, Preisstaffelung je nach finanzieller Möglichkeit für die Teilnehmenden. Und arbeiten mit, je nachdem, was gerade in der Förderlandschaft so los ist, sind das sehr unterschiedliche Partner.
Wie hat sich denn die Sicherheitslage auf Planung und Durchführung in diesem Jahr ausgewirkt?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Also wir sind eine sehr große jüdische Veranstaltung und da kommen natürlich zu uns Fragen, wie ist da die Sicherheit? Und für uns war das absolut indiskutabel, dass wir dort die höchsten Standards setzen. Wir arbeiten mit einem sehr professionellen Sicherheitsteam zusammen und können uns dort ja zum Glück sehr sicher fühlen.
Herr Shapiro, Sie sind 25 Jahre alt, leben in Potsdam, sind Rabbinatsstudent und studieren dort auch jüdische Theologie. In Ihrer Kindheit sind Sie mit Ihren Eltern jedes Jahr auf das Festival gefahren. Man könnte sagen, dass Sie es vom Limud Baby zum Limud Vorstand geschafft haben.
Könnte man so sagen, ja.
Wie schauen Sie auf diese Zeit zurück?
Das war für mich auch immer ein großes Highlight. Und ich habe mich auch schon früh als Freiwilliger bei Limud engagiert, wo auch immer ich mithelfen konnte und habe so auch schon früh Erfahrungen gesammelt, wie es hinter den Kulissen aussieht, wie so ein großes Festival auf die Beine gestellt wird. Und irgendwann war es dann soweit, da wurde ich gefragt, ob ich auch den Vorstand möchte, und das war dann einfach logisch, das anzunehmen und das Projekt weiterzutragen mit einer neuen Generation. Also mit mir sind dann noch zwei weitere junge Leute in den Vorstand gekommen, und ja, seit 3 Jahren machen wir dieses Limud Festival, dieses jährliche jüdische Bildungsfestival weiter.
Wann würden Sie sagen, dass sich Limud in diesem Jahr für Sie wirklich gelohnt hat?
Es ist ein sehr, sehr großes Festival geworden. Wir haben sehr viele Sessions, sehr vielfältig. Und ich habe schon im Vorfeld von vielen gehört, dass sie sich sehr auf das Programm freuen und es diesmal wirklich außerordentlich geworden ist. Und ich freue mich auch sehr auf das, was kommt. Und ich werde auch nicht alle sehen können. Vieles läuft parallel. Und es ist auch so die Qual der Wahl. Man muss sich wirklich festlegen. Man kann nicht alles mitnehmen. Und ja, es ist auf jeden Fall auch ein Impuls für weiteres Lernen, für lebenslanges Lernen, für Kontaktaufnahme, Aufrechterhaltung mit den Präsentern, mit anderen Teilnehmern. Vielleicht auch der erste Schritt, um regulär an irgendwelchen Lernangeboten in der Gemeinde oder im Kulturzentrum teilzunehmen. Oder auch was selbst anzubieten. Das ist ja auch ein Empowerment-Aspekt hier. Wir sind eine Bühne, wo sich jeder ausprobieren kann, wie er sie will. Und hoffentlich nehmen Leute das mit. Ja.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. David Shapiro ist im Vorstand des, man kann schon sagen, Lernfestivals Limud, welches noch über das gesamte Wochenende stattfindet. Infos dazu finden Sie auf limud.de. Außerdem würde ich gern wissen, ob Sie uns einen irgendwie jüdischen Song mitgebracht haben.
Ich habe mitgebracht den Song Ashrei von Susha, einem Duo aus den USA. Und sie interpretieren dort einen Vers, eine Aussage aus den Schriften des Rabbi Nachman von Breslau. Und er sagt, übersetzt, wohl dem, dem es vergönnt ist, die Innigkeit der Tora zu erspüren, denn in der Tora wohnt eine Innigkeit und darin liegt alles, würdig zu werden, diese Innigkeit in sich aufzunehmen. Ich habe das mitgebracht, weil für mich ist Limud genau das, sich in der Tora zu erfreuen. Und obwohl es bei Limud nicht nur religiöse Themen gibt, ich glaube, alles, was jüdische Menschen unter sich besprechen, unter sich teilen, unter sich lernen oder auch mit anderen, ist ein Teil der Tora, ein Teil der Tora Gottes. Und wie in dieser Aussage hier von dem Rabbi Nachman von Breslau steht, er hat recht, es gibt in jeder dieser Sharings eine Innigkeit, eine Süße, eine Schönheit. die geteilt werden soll und die man hoffentlich auch in sich spürt.
Das war das Duo Susha aus New York. Die orthodoxen Musiker Shlomo Gazin und Zach Goldschmidt machen genreübergreifenden Folkrock, der stark von der chassidischen Kultur beeinflusst ist, in der sie selbst leben. Der Song Ashrei, aus dem Sie gerade einen Teil gehört haben, besteht größtenteils aus dem 145. Psalm. Bis hierher hörten Sie Shabbat Shalom auf NDR Info. Ich bin Miron Tenenberg. Weiter geht es mit Rabbiner Salomon Almekias Siegel aus Bamberg. Es spricht Johannes Avenarius.
Für ganz Israel gilt die Forderung des Ewigen: Heilig sollt ihr sein, denn heilig bin ich, der Ewige, euer Gott. Im Wochenabschnitt Emor im 21. Kapitel des dritten Buches Moses finden sich spezielle Bestimmungen zur Heiligung der Priester. Und der Ewige sprach zu Mosche: Sprich zu den Priestern, den Söhnen Aharons, und sage ihnen: Keiner von ihnen soll sich an einer Leiche verunreinigen unter seinen Volksgenossen. Die Tora spricht über die Unreinheit der Toten mit der Absicht, dass wir die Heiligung des Lebens lernen. Sie knüpft damit an eine menschliche Urerfahrung an. Der Schmerz über einen uns nahestehenden gestorbenen Menschen lässt uns den Wert des Lebens erkennen. Die rabbinische Literatur sieht in einem Toten die Quelle der Unreinheit. Da die Priester für die spirituelle Reinheit des Volkes verantwortlich waren, mussten sie den Kontakt mit Leichen vermeiden, um nicht selbst unrein zu werden. Bis heute ist allen, die aus dem Priestergeschlecht stammen, den Kohanim untersagt, einem Friedhof zu betreten. Ein Rabbiner der Chassiden führt aus: Die Unreinheit, die von einer Leiche herrührt, beruht auf der sich mit dem Tod vollziehenden Trennung von Körper und Seele. Die spirituelle Möglichkeit, sich Gott zu nähern, endet mit dem leiblichen Tod. Die zentrale Aufgabe eines Priesters besteht aber gerade darin, den Gott des Himmels und den Menschen auf Erden einander anzunähern. Ähnlich erklärt der Sohar, ein bedeutendes Werk der jüdischen Mystik des späten 13. Jahrhunderts. Die Unreinheit einer Leiche rührt daher, dass es einem Toten nicht mehr möglich ist, sich zu heiligen, also durch Gebete und Torah-Gehorsam zu Gott aufzusteigen. Der Tod bedeutet vielmehr einen spirituellen Abstieg. Auch wenn wir schlafen, erreicht die Unreinheit des Todes die Herrschaft über den Menschen. Nicht umsonst heißt es, der Schlaf ist der kleine Bruder des Todes. Im Schlaf verlässt uns die Seele. Dementsprechend bringen wir nach dem Aufwachen im Morgengebet zum Ausdruck: Ich danke dir, ewig lebendiger König, dass du mir meine Seele wiedergegeben hast. Wir loben ihn, dass wir uns erneut mit seiner Tora beschäftigen können, um das Leben zu heiligen. So ist es eine Mitzwa, sich nach dem Aufwachen die Hände und das Gesicht zu waschen, um symbolisch die Einflusssphäre des Todes zu beseitigen und die spirituelle Reinheit wiederherzustellen. Aus dem gleichen Grund waschen wir uns die Hände, wenn wir einen Friedhof verlassen. Hier sei aber auch auf die Metwitzwa hingewiesen. Dieses Gebot verpflichtet sogar einen Hohepriester und Nasiräer, für die Bestattung einer Leiche zu sorgen, wenn sich kein Angehöriger ausfindig machen lässt. Was sie für die eigenen Angehörigen nicht tun dürfen, ist ihnen jedoch für einen ihnen unbekannten Volksgenossen geboten. In der Ausübung dieser Mitzwa wiegt die Gunst der Treue gegenüber dem Toten schwerer als das Gebot für die Priester, sich nicht an einem Leichnam zu verunreinigen. Insgesamt verweist uns die Aussage zur Heiligung der Priester auf einen viel weiteren Zusammenhang. Es geht um ihre grundsätzliche spirituelle Aufgabe und Rolle, die ihnen im Volk Israel zukommt. Sie sollen die Hoheit der Heiligung bekräftigen und Mut machen, sie im Alltag zu praktizieren. Sobald sie es aber mit frevelhaften Menschen zu tun haben, sollen sie ihren Anspruch herunterschrauben und sich einer einfachen, eingängigen Sprache bedienen. Und so können wir mit einer chassidischen Einsicht sagen, die Liebe zum Mitmenschen verlangt manchmal, sich seinem Niveau anzunähern, weil er aus spiritueller Sicht schon einem Toten ähnelt. Aber auch er soll der Torah und der Heiligung seines Lebens wieder näher gebracht werden. Seine Seele möge sich wieder zum Ewigen erheben.
Sie hörten Rabbiner Salomon Almekias Siegel aus Bamberg mit der Auslegung der aktuellen Parascha, also des aktuellen Torah-Abschnittes. Es sprach Johannes Avenarius. Zum Schluss läuft jetzt das Le Dor Vador. Übersetzt lautet der Text: Von Geschlecht zu Geschlecht wollen wir deine Größe verkünden und ewig deine Heiligkeit heiligen. Es singt Kantorin Mimi Schäffer.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben, jeden Freitag auf NDR Info.